Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Triple Double, der NBA-Talk.
Mit dem Basketball-Experten Felix Amrain.
Jede Woche neu auf meinsportradio.de.
Im Norden der USA, da ist die Hölle los, und zwar im Basketballland USA. Die Milwaukee Bucks feuern ihren Headcoach Jason Kidd, während ein junger Finne in Chicago die Welt aufräumt oder die Welt in ihren Grundfesten erschüttert und einen NBA-Rekord bricht. Und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Triple Double, dem NBA-Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Felix Amrain und bei mir sind die altbekannten Stimmen Marius Winzler und Lars Kilo. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Ja, wir wollen natürlich mit der Meldung dieser Woche anfangen, die Milwaukee Bucks feuern. Man möchte sagen, ja, nicht ganz überraschend, Jason Kidd. Am Montag kam die Meldung, sie haben dann an dem Tag noch gegen die Phoenix Suns gespielt, haben das Spiel auch gewonnen, aber das geriet irgendwie völlig zur Nebensache. Aktuell sitzt jetzt interimsmäßig erstmal der vorherige Assistant Coach Joe Prunty auf der Bank, aber es ist auch klar, das wird nur eine Übergangslösung sein, das wird nicht die Dauerlösung sein. Bei einer Bilanz von 24-22 stehen sie aktuell, und da den Chef Coach, also den Cheftrainer quasi zu feuern, ist ungewöhnlich, möchte ich sagen, zeigt aber eben auch, dass das Front Office der Milwaukee Bucks, dass der General Manager überhaupt nicht zufrieden ist und dass es eben nicht nur um die Playoffs gehen soll, Marius.
Nein, also es hat sich ja schon irgendwie angekündigt, dass der Druck auf Jason Kidd immer größer wird, und man hat eigentlich immer so drauf gewartet, wann die Bucks denn endlich mal in den nächsten Gang schalten, um dann mal eine Siegesserie hinzulegen. Das haben sie nicht geschafft. Sie sind irgendwie so immer um die 500 in der Tabelle, also haben immer nahezu gleich viele Spiele gewonnen und verloren, und das, obwohl sie einen unglaublich guten Star mit Giannis haben. Aber irgendwie scheint es da nicht so zu klappen, sodass man da jetzt die Reißleine gezogen hat. Also es gibt viel Kritik an Jason Kidd, was das Player Development betrifft, was die Spielzeiten der Bank betrifft. Man hat immer lange zu ihm gehalten, mit Sicherheit auch, weil er einen sehr guten Draht zu Antetokounmpo hatte, beziehungsweise auch immer noch hat. Aber am Ende des Tages war es dann wohl jetzt ausschlaggebend, dass selbst das Jason Kidd-freundliche Ownership-Team der Bucks sich dazu entschieden hat, hier die Reißleine zu ziehen und es dann im Laufe der Saison nochmal mit einem anderen Coach zu versuchen.
Du hast es schon angesprochen, Giannis Antetokounmpo ist natürlich der Star dieser Mannschaft und jemand, ja, der immer sehr loyal gegenüber Jason Kidd und nicht nur gegenüber den Milwaukee Bucks eingestellt war, kam ja dann sogar raus, das hatte Jason Kidd dann erzählt, dass Giannis ihn angerufen hat und hat gesagt, ich rufe meinen Agenten an, ich rufe bei den Ownern an, soll ich was machen, dass du da bleiben darfst? Also sehr kuriose Geschichte. Aber eben auch, richtig, dann muss man einfach sagen, von Jason Kidd da zu sagen, nee, lass das mal sein, Junge, mach du mal deinen Weg hier weiter. Insgesamt war es ja so, dass man, wenn wir mal auf die Zeit zurückblicken, die Jason Kidd da hatte, Lars, er eine Mannschaft übernommen hat, die eine Bilanz von 15-67 in der Vorsaison hatte und sie dann, tatsächlich renoviert hat und mit ihnen ja dann auch in die Playoffs eingezogen ist und in Summe dann eigentlich dort doch erfolgreiche 3,5 Jahre hatte. Es war sehr, sehr überraschend, wie sie 14-15 dann Basketball gespielt haben. Das Problem, danach gab es eben nicht so den richtig sichtbaren Fortschritt mehr.
Ich denke, das hast du schon ganz gut zusammengefasst. Er hat aus einer sehr kleinen Franchise ein sehr interessantes Team gebildet. Und er ist der Trainer, den Giannis Antetokounmpo die ganze Zeit in der NBA hatte. Und deswegen hat er auch sehr großen Einfluss auf die positive Entwicklung von Antetokounmpo. Aber ich denke, bei der Entlassung haben insbesondere zwei Faktoren eine Rolle gespielt. Das ist einerseits der kurzfristige Erfolg und der langfristige Erfolg. Zuerst zum kurzfristigen Erfolg, der aktuell nicht gegeben war. Sie stehen auf dem 7. Platz und müssen aktuell nach einem guten Saisonstart überhaupt darauf hoffen, dass sie in die Playoffs kommen, weil sie mit Philadelphia und Indiana, wie ich finde, da zwei Teams haben, die aktuell sehr gut performen. Und das, denke ich, zeigt sich auch daran, dass die letzten Wochen nicht so gut waren, weil sie nur zwei Spiele der letzten fünf gewonnen zwei Spiele der letzten 7 Spiele gewonnen haben. Und auf längerfristige Sicht muss man sagen, ist die Entwicklung von Antetokounmpo ohne Frage sehr beeindruckend. Aber Kidd hat es leider ein Stück weit verschlafen, Parker oder auch Chris Middleton weiterzuentwickeln. Und ich denke, dass die Entlassung trotzdem relativ hart ist, also eine harte Entscheidung ist, weil sie sich auch ein Stück weit auf die aktuelle Saison konzentriert. Und in dieser Saison hatte Jason Kidd Jabari Parker nicht zur Verfügung, der, denke ich, auf jeden Fall einen großen Einfluss hätte, wenn er fit wäre.
Jetzt muss man ja aber auch sagen, Marius, dass die Milwaukee Bucks ja einen Move gemacht haben, bereits sehr, sehr früh in dieser Saison. Und der definitiv schon gezeigt hat, okay, wir wollen nicht irgendwann gewinnen, wir wollen jetzt gewinnen. Eric Bledsoe haben sie geholt. Bledsoe jetzt ja auch kein komplett limitierter Verteidiger. Giannis Antetokounmpo auch jemand, der durchaus in der Lage ist, sehr, sehr gut zu verteidigen. Mit John Hanson auch noch jemand im Kader, der da durchaus ordentlich zur Stelle ist. Und nichtsdestotrotz ist eben das Problem gewesen, dass die Milwaukee Bucks sehr, sehr viele offene Würfe zugelassen haben, weil das System von Jason Kidd, das ihm in dieser ersten Saison eben den Erfolg garantiert hat, einfach mittlerweile komplett ausgecoacht ist.
Ja, das ist halt einfach das Problem. Man hat, also ich glaube, Entwicklung ist einfach das Stichwort, was auf Milwaukee halt einfach zutrifft, die fehlt. Lars hat es gerade schon angesprochen, die Entwicklung der Spieler ist die eine Sache, aber du hast es gut angerissen, die Entwicklung von Jason Kidd als Coach war auch einfach nicht zu sehen. Er hat immer mit der gleichen Art Defense zu spielen, hat er immer wieder an den Tag gelegt und hat versucht, da halt das Maximale rauszuholen, aber irgendwann hat jedes Team dann verstanden, wie sie diese Defensive trotz so herausragenden Defensivspielern wie Giannis oder auch einem Thonmaker halt einfach zu punkten. Und das war das riesengroße Problem und Entwicklung auf Spielerseite. Ich glaube, Jason Kidd kann sich ganz klar auf die Fahne schreiben, dass er Giannis Antetokounmpo nahezu perfekt entwickelt hat, aber alle anderen Spieler aus der zweiten Reihe sind halt einfach stehen geblieben. Also da fällt mir halt wirklich als bestes Beispiel hier Thonmaker ein, der für den man so viel vorausgesehen hat, der ein unglaublich gutes Potenzial hat, der aber einfach sich nicht weiterentwickelt hat und immer noch eigentlich nur der defensive Rim Protector ist. Grundsätzlich ist es halt einfach so, dass Milwaukee unglaublich viel Anlagen hat, die aber selten mal über ein ganzes Spiel aufs Parkett bringen können. Und das muss man Jason Kidd einfach anlasten, dass er trotz der Verpflichtung von Veteran Eric Bledsoe es nicht geschafft hat, da Konstanz reinzubringen. Und das sieht man halt auch an den Ergebnissen. Es ist jedes Mal eine Wundertüte, wie Milwaukee dann am Ende des Tages spielt.
Vielleicht noch ganz kurz für unsere Hörer, die die Milwaukee Bucks nicht so oft sehen. Das defensive System von Jason Kidd beruht ja darauf, möglichst viele Turnover des Gegners zu forcieren und damit einfache Punkte zu bekommen. Das geht aber eben mitunter zu Kosten offener Würfe. Und mittlerweile geht es sich einfach nicht mehr aus. Die Würfe sind zu oft zu offen und man generiert zu wenige Turnover aus diesen Situationen. Und deswegen, da liegt so ein bisschen die Krux. Du hast es angesprochen, Marius, die Entwicklung der Spieler ist und die Entwicklung von ihm als Coach ist eben so eine problematische Geschichte. Und du hast es jetzt Wundertüte am Ende genannt. Die Milwaukee Bucks waren ja nicht nur einmal in dieser Saison in einer Situation, wo sie 3 Viertel lang sehr, sehr gut gespielt haben und hinten raus komplett eingebrochen sind. Als es eben drauf ankam, Defense zu spielen und Vorsprünge zu verteidigen, haben sie immer wieder riesengroße Probleme gehabt, und stehen deswegen vielleicht eben auch nur bei 24-22, obwohl sie ja oftmals gar nicht so schlechten Basketball gerade offensiv spielen. Lars, wo geht's denn jetzt hin für die Milwaukee Bucks?
Ich denke, dass sie in die Playoffs einziehen, dass sie den Homecourt Advantage, den sie ja so scheinbar ein bisschen selbst als Ziel ausgerufen haben, jedoch knapp verpassen werden, weil ich denke, dass es nicht so einfach sein wird, jetzt innerhalb der verbleibenden Spielzeit die Defense so derartig zu verbessern. Aber ich denke, wenn wir ein bisschen über die Saison hinausschauen, ist es auf jeden Fall so, dass der höchstwahrscheinlich freie Trainerposten in der kommenden Offseason für sehr viele Kandidaten, insbesondere durch Giannis Antetokounmpo, ein sehr interessanter Posten sein wird, auf den sich bestimmt viele namhafte Trainer bewerben werden.
Marius, Lars will die Trainerfrage in den Sommer verlagern, sehe ich persönlich komplett anders. Es gäbe keinerlei Grund, Jason Kidd zu feuern, wenn man nicht sofort einen neuen namhaften Trainer holen möchte.
Ja, bin ich bei dir. Ich glaube, ohne da jetzt zu lange drüber reden zu wollen, ich glaube, es hängt so ein bisschen davon ab, wie die Trainersituation in Cleveland ausgehen wird. Da gibt es ja auch immer wieder ziemlich viele Diskussionen. Ich halte David Fisdale für einen ziemlich guten Kandidaten für Milwaukee, der gelernt hat, aus kleineren Market-Teams durchaus was Formidables zu machen. Der Name wurde auch schon mal in den Ring geworfen, weil er in seiner Art und Weise auch mit großen Spielern als Anker in der Mannschaft gut umgehen kann. Ich glaube auch, dass sie eigentlich schon eine Lösung, wenn nicht in der Hinterhand, dann aber zumindest geplant haben, weil sonst hätten sie es wahrscheinlich aufgrund des guten Verhältnisses von Jason Kidd zu Antetokounmpo und auch zu den Ownern, das darf man halt auch nicht vergessen, sonst hätten sie es nicht im Laufe der Saison gemacht, wenn es da keinen Plan B geben würde.
Du hast David Fisdale angesprochen, der zweite Name, der ja so ein bisschen durch die Medienlandschaft geistert, ist Monty Williams, den man ja noch von seiner Headcoach-Zeit bei den New Orleans Pelicans kennt. Wir dürfen gespannt sein, wer es dann am Ende wird. Wie seht ihr denn den Zeitpunkt dieser Entlassung überhaupt? Es gab ja dann so ein bisschen, es ist ja ein bisschen ungewöhnlich, der Zeitpunkt der Entlassung. Auf der einen Seite so mitten in der Saison, ohne eben das ganz große, ja, ohne den ganz großen Handlungsbedarf eigentlich zu haben. Auf der anderen Seite ist es eben jetzt noch vor dem All-Star-Game. Man kauft sich so ein bisschen Zeit vielleicht auch, weil danach, sagt man ja gemeinhin, geht die NBA-Saison immer erst richtig los. Und letzten Endes hat ja dann der General Manager John Hurst hat letzten Endes ja gesagt, wenn wir davon überzeugt sind, dann warum sollen wir es aufschieben? Dann ist es an der Zeit, das zu tun, und dann tun wir es eben jetzt. Wie seht ihr die Zeit, den Entlassungszeitpunkt? Entschuldigung.
Ob der Zeitpunkt richtig ist, muss sich jetzt natürlich erst zeigen. Allerdings muss man sagen, deutet auch da viel darauf hin, dass sie schon irgendwas in der Hinterhand haben, weil die Trade Deadline ist noch ein paar Tage hin. Es kommt dann auch noch das All-Star-Break, wo mit Sicherheit mit einigen Spielern dann noch gearbeitet werden kann, wo der Trainer noch ein bisschen Zeit hat, sich dann auf die neue Situation und auf den neuen Kader einzustellen. Grundsätzlich ist es, glaube ich, für einen Trainer einfacher, wenn er noch ein kleines bisschen Gestaltungsspielraum hat, als wenn er nach der Trade-Deadline und nach dem All-Star-Game kommen würde, wo er halt so gar nichts mehr ausrichten kann und mit dem Material arbeiten muss, was er dann eigentlich da hat. Also da muss man einfach gespannt sein, wie sich das jetzt entwickeln. Es würde mich halt wirklich sehr, sehr stark überraschen, wenn sich da jetzt erstmal nichts tut und der wirklich langfristige neue Trainer erst später im Laufe der Saison kommen würde.
Eine Sache noch, ich glaube, Lars hat es gerade eben ja schon mal gesagt, es ist natürlich auch so eine Geschichte, wenn du mitten in der Saison den Trainer wechselst, deswegen ist es All-Star-Break jetzt vielleicht noch ganz gut, dass es jetzt kommt, wenn sie schnell einen neuen Headcoach präsentieren können. Das Problem ist ja, dass du ein Stück weit einfach auch mit dem Spielsystem deines Vorgängers weiterarbeiten musst, ob du möchtest oder nicht, weil du ja nicht das komplette Spielsystem auf links drehen kannst. Wie sehr, denkt ihr, wird tatsächlich die Möglichkeit da sein, oder werden wir das auf dem Court sehen, dass die Defense der Milwaukee Bucks ein Upgrade erfährt, Lars?
Ich denke, dass das nur sehr minimal möglich ist. Ich denke schon, dass es eher im Punkt Spielerentwicklung für den neuen Headcoach mehr Spielraum gibt, indem er mit den Spielern anders arbeitet, einen anderen persönlichen Kontakt pflegt. Aber letztendlich in der Defense, denke ich, braucht es auf jeden Fall mehr Trainingseinheiten, um da den Spielstil genauer zeigen zu können.
Siehst du das ähnlich, Marius? Und noch eine letzte abschließende Frage dann. Was bedeutet denn der Trainerwechsel für Giannis Antetokounmpo? Wir haben darüber gesprochen. Jason Kidd hat ihn maßgeblich geprägt, hat in ihm den Point Forward gesehen, der er jetzt ist. Denkt ihr, dass es einen Einfluss auf seine Spielweise haben wird? Ist natürlich ein bisschen davon abhängig, wer kommt, aber die beiden Namen, die hochgehandelt werden, haben ja eher mit Big Man der traditionellen Schule gearbeitet, wenn man es vielleicht mal so formulieren möchte.
Ja, es kommt, glaube ich, ganz stark darauf an, wie das System angewandt wird. Also für Giannis und auch für Bledsoe ist es relativ wichtig, dass man halt sehr stark auf Fastbreak läuft, also auf Ballgewinne, auf gute Rebound-Arbeit. Das lässt sich auch mit ganz vielen anderen defensiven Spielsystemen erreichen und halt nicht über dieses Doppeln und hohe Pressing, was halt immer wieder dazu geführt hat, dass Spieler des Gegners halt freie Würfe bekommen haben. Ich glaube schon, dass wenn ein Trainer kommt, der Spielsysteme variabel aufsetzen kann, dann sollte Giannis da jetzt vielleicht nach einer kleinen Gewöhnungsphase durchaus weiter seine Statistiken an den Tag legen können und das Team sich auch ein bisschen verbessern. Der Punkt ist halt einfach, haben sie die Zeit, das zu tun? Ich meine, es spricht natürlich ein bisschen für sie, dass sie im Osten sind und wenn wir mal ganz ehrlich sind, die ersten 8 Plätze, da wird sich wahrscheinlich nicht mehr allzu viel tun. Also Detroit ist eine Katastrophe, von New York brauchen wir gar nicht reden. Also das sind einfach Dinge, wo ich einfach sage, sie werden in die Playoffs kommen und wahrscheinlich haben sie einfach die Möglichkeit, sich da vernünftig zu den Playoffs hin zu entwickeln. Von daher sehe ich da gar nicht so schwarz, dass da ein gewisser Entwicklungsschritt in dieser Saison noch zu sehen ist.
Ja, Lars, wie siehst du die Geschichte mit Giannis Antetokounmpo?
Ja, ich denke, dass es nicht wirklich schwierig sein wird für Antetokounmpo, sich auf einen anderen Spielstil bzw. einen anderen Trainer einzustellen. Ich denke, er hat in seiner bisherigen Zeit in der NBA gezeigt, dass er sehr flexibel einsetzbar ist und ich denke, dass er deswegen auch in einem anderen Spielsystem sehr effektiv funktionieren kann.
Wir sind auf jeden Fall gespannt, wen die Milwaukee Bucks dann präsentieren werden. Und ob Giannis Antetokounmpo dem neuen Headcoach dann genauso loyal zugetan ist, wie er es Jason Kidd gegenüber war. Dann werden wir uns gleich ein bisschen weiter nach Süden begeben an den großen Seen. Wir gucken nach Chicago, nach Windy City. Da ist Lauri Markkanen unterwegs und haut im Januar einen nach dem anderen raus. Ihr könnt auch einen raushauen, nämlich in unserer Hörerumfrage. Da gibt es bis 31.01. noch die Möglichkeit, die Meinung zu geigen, uns zu loben, uns auf jeden Fall die Möglichkeit zu geben, uns zu verbessern. Und darüber hinaus wird noch ein 50-Euro-Gutschein von Amazon verlost. Also schaut vorbei auf meinsportradio.de, nehmt an der Hörerumfrage teil und lasst uns wissen, was ihr von uns haltet. Und wir sind gleich zurück und lassen euch dann wissen, was wir von Lauri Markkanen halten.
Daily Down Under, das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under, die Australian Open auf meinsportradio.de. Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Vom 9. bis 25. Februar berichten Andreas Thies und Malte Asmus täglich von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Abonniere jetzt den Podcast und sei immer informiert. Winter Games, die Olympischen Winterspiele auf meinsportradio.de.
Gerade eben haben wir uns über eines der auffälligsten jungen Talente der NBA unterhalten und über sein Team, nämlich über Giannis Antetokounmpo und die Minnesota Timberwolves sind es nicht, sondern die Milwaukee Bucks, so rum heißt es richtig. Und jetzt möchte ich mich mit Lars und mit Marius über einen anderen jungen Spieler unterhalten, der ebenfalls aus Europa kommt. Lauri Markkanen, der junge Finne, der dieses Jahr ja erst in die NBA gekommen ist, wurde in der ersten Runde auf Platz 7 gedraftet. Und alle wussten, er kann gut werfen, aber keiner wusste so richtig, was er sonst so kann. Man hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass er körperlich noch zu schwach ist für die NBA. Und jetzt haut er hier auf gut Deutsch einen Januar raus, der wirklich nicht von schlechten Eltern ist. Aktuell steht er bei 18,1 Punkt pro Spiel, fast 50% Field Goal Percentage, über 40% von der Dreierlinie. Und klammern wir mal die letzten beiden Spiele aus, war die Quote noch deutlich höher. Da hat er nämlich 2x 0 von 4 von Downtown geworfen. Lauri Markkanen, auf jeden Fall jemand, der aufhorchen lässt, nicht zuletzt, weil er den Rekord gebrochen hat für den Spieler, der am schnellsten 100 Dreipunktwürfe verwandelt hat. Davor war es Damian Lillard, 44 hat der gebraucht, 41 hat jetzt Lauri Markkanen gebraucht. Zum Vergleich, zwei der besten Shooter in der NBA-Geschichte, Stephen Curry und Ray Allen, haben 58 und 76 Würfe gebraucht. Lars, das war nicht so vorherzusehen im Sommer.
Ich denke, Lauri Markkanen hat vor dem Draft sehr viel Lob erfahren, aber er muss dann leider erfahren, dass der Start in die NBA nicht so gut geglückt ist, nachdem seine Summer League eine Katastrophe schlichtweg war. Aber ich denke, mit den Chicago Bulls ist er auf ein Team getroffen, was großen Wert an ihm hat, wo er auch wirklich sehr benötigt wird, insbesondere durch seine Qualität, viele Dreier zu nehmen und die auch sehr konstant zu treffen. Und die Chicago Bulls befinden sich aktuell ein bisschen in einer Phase, in der sie sich umbauen, in der sie sich neu aufstellen. Und das hat auch dazu geführt, dass Lauri Markkanen sehr viel Spielzeit sieht. Und ich denke, das ist auch ein sehr großer Faktor dafür, dass er sich so gut entwickeln konnte, weil er dadurch schlichtweg sehr viele Sachen ausprobieren kann und auch in der Folge sehr viel dazulernt.
Ja, im Umbruch befinden ist, glaube ich, noch relativ beschönigt. Bevor Nikola Mirotic zurückkam, war das ja ein einziger Sturzflug, den sie da hingelegt haben. Und da kamen sie schon aus dem Keller. Marius, ja, Markkanen auf jeden Fall jemand, der aufhorchen lässt, gerade jetzt nach dem Jahreswechsel, beeindruckend.
Ja, vor allen Dingen muss man sagen, wenn man sich seine Saisonstatistiken anguckt, er liegt halt bei 15,5 Punkten im Januar, also dann hochgeschossen auf die 18,1. Und das einfach alles, weil er selber so ein bisschen an seinem Spielstil geschraubt hat, sich sehr schnell auf die NBA und die Spielweise eingestellt hat und auch gar nicht so sehr an Masse zulegen musste. Das ist ja eigentlich immer so das Problem, was man Rookies nachsagt, dass sie auf dem College immer unglaublich gute Zahlen auflegen und dann können sie sich nicht so schnell an die harte Spielweise in der NBA gewöhnen. Das ist alles so gar nicht das Problem von Markkanen. Er ist ein halbwegs passabler Verteidiger. Er scheint einfach es zu genießen und es tut seinem Spiel gut, dass er sich bei den Bulls einfach austoben kann und dass er sich entwickeln kann. Er hat auch einen Trainer, um es mal positiv auszudrücken, der ihn auch einfach machen lässt. Das ist einfach, Fred Hoiberg ist jetzt auch nicht unbedingt jemand, der dem Spiel der Bulls seinen Stempel als Trainer aufdrücken will. Also von daher ist das alles schon relativ gut für ihn. Man muss halt einfach jetzt sehen, wie sich das in der Saison weiterentwickelt. Der Kader der Bulls, der wird so aller Voraussicht nach nicht bleiben. Da wird mit Sicherheit der ein oder andere noch gehen, wenn es nicht sogar Mirotić sein wird. Ich glaube aber, egal was mit dem Kader passieren wird, Lauri Markkanen wird in dieser Saison weiter seine Spielzeit bekommen, weil die Bulls werden mit Sicherheit nicht richtig talentierte Spieler dazu kaufen, um noch an den Playoffs zu kratzen, sondern sie sind sich, glaube ich, ihrer Situation sehr wohl bewusst und das bedeutet halt alles weiterhin ausreichend Spielzeit für Markkanen, um sich zu entwickeln, sodass man einfach davon ausgehen kann, dass seine Statistiken so bleiben werden und er dann halt einfach eine fantastische Saison für Chicago spielt und der ganzen Franchise nach all den Querelen am Anfang der Saison so ein bisschen Leben eingehaucht hat.
Als ich mich auf die Sendung vorbereitet habe, bin ich noch über einen zweiten Rekord gestolpert. Er ist der zweite Spieler, der als Seven-Footer 8 Dreier in einem Spiel verwandelt. Natürlich ist der andere Dirk Nowitzki, wer sollte es sonst sein? Und in diesem Spiel, ja, haben sie dann am Ende gewonnen und das war der Double-Overtime-Sieg gegen die New York Knicks. Und da muss man sagen, hat Lauri Markkanen ja das Einhorn Kristaps Porzingis nicht unbedingt gut aussehen lassen. Traf dann insgesamt für 33 Punkte, 10 Rebounds noch aufgelegt. 10 von 22 Würfen aus dem Feld, 8 von 15 von der Dreierlinie. Das war ein beeindruckendes Spiel, das Lauri Markkanen da abgeliefert hat. Und eines, dass eine Diskussion in den USA losgetreten hat, gerade in Fankreisen, die ich sehr, sehr amüsant irgendwie auch finde und die dann tatsächlich durchaus auch in dem einen oder anderen Podcast ausdiskutiert wurde, nämlich ob letzten Endes Lauri Markkanen mehr Potenzial als Kristaps Porzingis hat, Marius.
Oh, dieses Fass möchtest du wirklich aufmachen. Der Vergleich ist nett, ist schön. Kristaps Porzingis, er hat weitaus mehr Potenzial und dann habe ich jetzt die Knicks-Brille auf. Er ist halt einfach müde und kaputt. Er muss die ganze Last in New York tragen. Tim Hardaway Jr. ist jetzt wieder da. Er ist einfach überspielt. Bei allem Respekt für Lauri Markkanen, ich glaube einfach, dass Porzingis da insbesondere defensiv weitaus mehr Potenzial hat, aber Lars mag mir da vielleicht widersprechen, wenn ich meine Knicks-Brille wieder abnehme.
Ich kann dir schon in vielen Punkten folgen. Ich denke, dass es einfach aktuell noch sehr schwierig ist, da einen Vergleich zu ziehen, mit dem man beiden Spielern gerecht wird. Ich denke, dass sich auf jeden Fall festhalten lässt, dass beide Spieler die modernen Center sind. Sie können gut stretchen, sie können gut dribbeln, sie können gut passen. Und Felix hat es ja gerade angesprochen, die Statistik, in der Markkanen mit Nowitzki in einer Kategorie steht, zeigt, dass er der Spieler ist, der den Dreier sehr gut trifft. Und das beschränkt sich nicht nur darauf, dass er in der Rangliste an erster Stelle steht, sondern man darf auch nicht vergessen, dass er mit 36,3% für einen Center wirklich, wohlgemerkt in seinem Rookie-Jahr, sehr gut den Dreier trifft. Mal so einen kleinen Vergleich in die Runde geworfen. DeMarcus Cousins, der aktuell All-Star wird, trifft circa 1% schlechter sogar als er. Und ich denke, das zeigt ein bisschen, dass mit Markkanen sehr viel möglich ist, wenn er schon über die Technik und die Sicherheit in seinem Wurf verfügt.
Ja, um das mal noch ganz kurz so ein bisschen zu korrigieren, Markkanen spielt natürlich auf Power Forward, weil Robin Lopez ja ganz klar als Center gesetzt ist bei den Chicago Bulls.
Ja, das stimmt. Ja.
Ich habe das jetzt auch nur in die Runde geworfen und ich pflichte dir da völlig bei, Marius, weil ich finde das wirklich amüsant. Also ich sehe das nicht so. Wenn ich einen Dreierschützen suchen würde, wenn ich einen Spot-Up-Shooter, der auch noch ganz gut Rebounds abgreift, suchen würde, dann würde ich, glaube ich, Lauri Markkanen in mein Team holen. Aber wenn ich den Franchise-Player suche, würde ich Kristaps Porzingis holen, weil er, du hast es angesprochen, gerade defensiv auf einem anderen Level agiert und insgesamt meiner Meinung nach das größere Skill-Paket mitbringt, als es Markkanen tut. Wir werden sehen, wie sich beide entwickeln, aber es ist auf jeden Fall eine beachtliche Entwicklung, die Markkanen dahin legt. Traut ihr ihm zu, dass er der Anker wird, um den herum jetzt das Team in den nächsten Jahren aufgebaut wird, Marius?
Boah, das ist zu schwierig, seine Entwicklung vorherzusagen. Er hat das Potenzial mit Sicherheit, um ein Eckpfeiler von einem Bulls-Team zu sein. Es kommt aber auch ganz stark darauf an, wie er sich noch weiterentwickelt und vor allen Dingen, wie das mit der Mentalität in Chicago weitergeht. Also man kann ihm eigentlich nur wünschen, dass dieses doch immer noch sehr schwierige Thema Atmosphäre sich dann irgendwann mal von selbst erledigt in Chicago, dass sie einen vernünftigen Coach bekommen, der so ein Locker-Room dann auch mal im Griff hat. Rein vom Potenzial her ist der, glaube ich, genau das, was es braucht, um ein Team aufzubauen. Ich sehe ihn aber offensiv nicht stark genug, um wirklich die Nummer-1-Option in den nächsten, sagen wir mal, ein, zwei Jahren zu werden. Das mag vielleicht in der Zukunft irgendwann noch kommen. Ich will nicht immer den Nowitzki-Vergleich nehmen, aber irgendwann war er dann halt auch die Nummer-1-Option und am Anfang waren es halt andere. Er kann ein Cornerstone werden, da muss aber wirklich alles perfekt laufen.
Ja, so ein bisschen der Fluch, den sie ja alle mit sich rumtragen. Groß, weiß, irgendwo aus Europa, muss wie Dirk Nowitzki sein, Lars.
Genau.
Ja, zu der Frage nochmal zurück. Ich denke, dass er in der Offense die Chicago Bulls auf jeden Fall führen kann. Aber ich denke, dass es seiner Entwicklung auf jeden Fall besser tun würde, wenn er sich bei der Mentalitätsfrage sich die Rolle mit noch einem zweiten Spieler teilen würde, weil es nicht wirklich vorhersehbar ist, wie Chicago in einem Jahr dasteht. Und da wäre es auf jeden Fall besser für seine Entwicklung, wenn er da noch jemanden an seiner Seite hat.
Wir dürfen gespannt sein, wie es kommt. Nikola Mirotić sicherlich derjenige, der am ehesten jetzt demnächst das Team dann verlassen wird, was sie dafür dann bekommen. Da dürfen wir dann darauf gespannt sein. Hat ja auf jeden Fall Argumente geliefert, nochmal zu irgendeinem ambitionierteren oder in dieser Saison auf jeden Fall ambitionierteren Team zu kommen. Weil wir gerade ganz kurz über Kristaps Porzingis gesprochen haben, möchte ich jetzt noch eine Frage an Marius richten. Kristaps Porzingis war angefressen, um es mal kurz zu machen, als es um die Nominierung der All-Star-Starter ging. Er hat gemeint, die Spieler wissen Bescheid. Bist du als Knicks-Fan ja vielleicht sogar ganz dankbar, dass er nicht zum All-Star-Game oder zumindest erstmal vorläufig nicht in der ersten 5 des All-Star-Games steht?
Ich bin fasziniert, dass Kristaps Porzingis, der sonst immer als sehr ruhig, sehr besonnen kommt, ausgerechnet bei dem unwichtigsten Thema überhaupt einer NBA-Saison so emotional wird. Also es ne, ging ja, es war ja so ein leichter Schuss gegen Joel Embiid. Es ging halt auch darum, dass Kristaps Porzingis dann erwähnt hat, dass die Mitspieler in der NBA eher ihn in die Starting Five wählen würden. Ich glaube, es hat weniger was mit Abgehobenheit zu tun, als mit der Tatsache, dass sich im Moment wirklich jeder an Joel Embiid reiben möchte, der ja auch keine Gelegenheit auslässt, sich mit allen anzulegen. Dass ausgerechnet Porzingis darauf anspringt, wundert mich. Aber natürlich ist Kristaps Porzingis um Klassen besser als Joel Embiid und müsste der All-Star-Center sein, um mal wieder die Nix-Brille aufzusetzen. Aber es ist schon spannend, wie das Thema bei so einem unwichtigen Spiel dann doch hochkocht.
Ja, es ist ja so, dass dieses Jahr anders gewählt wurde in der NBA. 50% Fanvoting, 25% Journalisten, 25% Spieler. Und die Spieler haben eben Joel Embiid hinter Kristaps Porzingis gerankt bei den Frontcourt-Spielern. Und deswegen wurde das Ganze dann zu einem Thema. Wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein, wie sich das All-Star-Game dann dieses Jahr entwickelt. Da hat sich ja einiges getan. Jetzt werden sogar heute Nacht dann die Reservespieler bekannt gegeben. Und dann können wir ja mal aus Dummdüdelei hier in unserer Dreiergruppe unser Team nominieren, was ja dann Stephen Curry und LeBron James machen dürfen wahrscheinlich eher. Und dann sind wir hiermit eigentlich auch schon wieder durch. Wir wissen, Lauri Markkanen hat den Rekord gebrochen und ist laut Marius nicht halb so gut wie Kristaps Porzingis, der sowieso besser ist als alle. Und sind gespannt, was sich bei den Milwaukee Bucks dann entwickeln wird. Gespannt sind wir natürlich auch, wie sich es bei den Australian Open entwickelt. Ihr kennt sicherlich noch Andreas aus dem letzten Jahr. Er und Philipp Joubert nehmen ja zusammen immer den Tennis-Podcast hier auf meinsportradio.de. Auf Chip and Charge heißt er. Und der kennt momentan quasi keine Pause. Das Daily Down Under gibt es jeden Tag. Und darin besprechen die beiden alles Wichtige zu den Australian Open. Also schaltet ein, wenn ihr auch tennisaffin seid. Da gibt es wenig Besseres hier in Deutschland. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Marius und bei Lars für die kurzweilige halbe Stunde. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Triple Double, der NBA Talk auf meinsportradio.de.
Wir wollen deine Meinung. Die große Hörerumfrage auf meinsportradio.de in Kooperation mit der IST Hochschule für Management.
Hallo, mein Name ist Andreas Thies von Chip and Charge, dem Tennis Talk. Im Moment läuft eine Hörerumfrage auf meinsportradio.de. Wir möchten von euch gerne wissen, was können wir besser machen, was sollen wir in Zukunft machen und was sind eure Lieblingssendungen. Wir würden uns total freuen, wenn ihr diese Umfrage ausfüllt und uns dabei helft, besser zu werden und in Zukunft dann noch mehr Inhalte zu haben, die auf euch zugeschnitten sind und die ihr gerne verfolgen wollt. Zu gewinnen gibt es sogar auch noch was, einen 50€ Amazon-Gutschein. Also es gibt genug Gründe, um mitzumachen und wir würden uns, wie gesagt, sehr freuen, wenn ihr uns unterstützen würdet.
Mach jetzt mit und gewinne einen 50€ Gutschein für Amazon. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de. Einer der bedeutendsten Sports Awards der Welt. MeinSportRadio.de begleitet exklusiv die Verleihung des Laureus World Sports Awards 2018. Alles Wissenswerte zu den Nominierten, umfangreiche Hintergrundinformationen und Interviews mit den Preisträgern. Kevin Scheuren berichtet für dich von den Laureus World Sports Awards 2018. Exklusiv auf MeinSportRadio.de. Abonniere jetzt den Podcast auf meinsportradio.de/Laureus oder in unserer kostenlosen App für iOS und Android.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.